Nächster Abschnitt, den ich mit euch machen möchte, ist Kapitel 12. Ich will echt nicht hochmütig werden und hochmütig sein, weil ich weiß, wie viel Unglauben und Zweifel ich in meinem Leben habe und hatte und wie oft es unbegründet war. Und nachhinein einfach gemerkt, guck mal, Gott ist treu und versorgt über die Maßen. Und aber manchmal ist schon erschreckend, wie das Wort Gottes uns die Unfähigkeit des Fleisches und des Unglaubens so vor Augen malt. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Ja? Sie zweifeln und dass Gott sie versorgen kann. Sie flehen um Fleisch. Er gibt ihnen so viel Fleisch, dass aus der Nase herauskommt. Sie erleben das. Daraufhin zeigt Gott, wie ungläubig und, sie waren und wie, dass sie ihn dadurch nicht verherrlicht haben, dass sie ihn nicht verehrt haben und nur weil es ihn gegeben hat, ihn dadurch jetzt nicht größer gemacht hat. So im Gegenteil, ihren Glauben und ihren Unglauben an ihn damit demonstriert hat. Gott erweist Gericht dadurch. Jetzt sterben Menschen dabei. Mit Fleisch im Mund sterben sie, mit Wachtel im Mund. Jetzt könnt ihr, was würde das in uns auslösen? Angst, Ehrfurcht. Wenn ich dann wieder Hunger kriegen würde nach Fleisch, würde ich denken, ich bin davon überzeugt, wir, mit all unseren Anliegen dürfen wir zu Gott und sagen, Herr, ich habe echt Hunger auf ein Fleisch. Aber ich weiß nicht, Herr, ist es okay, ist es nicht okay? Ist es falsch, wenn ich jetzt meine Abwechslung brauche? Du weißt es, Herr. Wenn du denkst, es wäre gut für mich Fleisch, gib mir Fleisch. Wenn nicht, dann hilf mir bitte, ohne Fleisch zu leben. Lass mich ein Vegetarier werden. Was für mich undenkbar wäre. Das wäre schon ein großes Opfer. Zum Glück lebe ich nach dem Geist und nicht mehr nach dem Fleisch. So, das ist eine andere Art, wer gibt uns und uns ging es da besser und wen nicht. Und das ist absolut die Haltung. Aber ich bin davon überzeugt, dass sie einen einfordern. Das ist ja ein Einfordern und steht es zu. Und ich glaube, wenn wir in den Dingen, die wir einfordern und steht es zu, dann sagt Gott, du hast keine Ahnung, was dir zusteht. Und ich gebe es dir mal, diese Erfahrung zu machen. Und ich habe neulich so eine Erfahrung gemacht. Ich bin einer, bei mir findet der Kampf zwischen Kopf und Herz. Ja? Ich kann alles logisch analysieren und logisch verstehen und überdenken und prüfen und sagen, nein, das ist gut, nicht gut, erträglich, nicht. Ich mache alles und komme zum Ergebnis, nein, das wäre für mich nicht gut. Aber mein Herz will. Ja, und so. Und jetzt wird der Kampf so lange dauern, bis mein Herz die Erfahrung macht, die der Kopf schon lange weiß. Und wenn ich diese Erfahrung dann gemacht habe, dann merke ich, der Kopf hat recht gehabt. Aber, und früher, wirklich, früher habe ich mich echt darüber sehr geärgert. Ja, wie viel hätte ich mir ersparen können? Mittlerweile denke ich, okay, ich bin halt so einer halt. So, bestimmte Erfahrungen oder bestimmte Dinge, Wahrheiten, die man theoretisch weiß, Anführungsstrichen, müssen wir erfahren, um dann sie erleben und mit dem Erleben auf einmal nochmal anders das zu verstehen. Und das ist, was Gott macht. Deswegen sagt Gott, ist der beste Pädagoge, den es gibt. Er sagt, darum führt ich euch doch in die Wüste, damit ihr all die Dinge erlebt. Und nicht, er hätte einfach sagen können, so und so, fertig. Sie müssen das durchleben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mich auch in meinem Leben erinnern an Dinge, die ich unbedingt haben wollte und die von Gott mir so erbeten habe und hat das gegeben. Dann habe ich gemerkt, hey, das war nicht gut. Brauche ich gar nicht. Gell? Brauchst nicht, gell? Nee, brauche ich nicht. Alles klar. Weiter geht's. Okay, aber jetzt ist das Erschreckende, was jetzt kommt. Nach dieser Erfahrung, nach dieser intensiven Erfahrung, schaut mal Kapitel 12, Vers 1 bis 16. Eigentlich, müsste ein bisschen Ruhe eingekehrt sein. Und ich finde es erstaunlich, dass das Wort Gottes uns jetzt nicht eine Periode oder eine Zeit uns illustriert oder aufzeigt, wo das Volk brav hinterhergelaufen ist und immer Halleluja gesagt hat und alles so getan hat und nach einer Weile halt wieder einen Bock geschossen hat. Sondern das nächste prompt, was kommt, so wie es angefangen hat. Und es geschah, als das Volk sich in Klagen erging. Jetzt kommt das nächste. Schaut mal, Kapitel 12, Vers 1. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose. zack. Das nächste. So, jetzt hat das Volk gegen Mose geredet. Jetzt redet Miriam und Aaron gegen Mose. Das ist heftig. Wisst ihr warum? Das sind Geschwister. Und das sind die, die mit dienen. Aaron ist der Hohepriester. Und jetzt schaut mal, und Miriam und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. So, auf den ersten Blick scheint es, wo liegt das Problem? Warum reden sie gegen ihn? Wegen der Frau. Immer der hat sich die falsche Frau ausgesucht, gell? Wo lag das Problem? Warum? Scheinbar, ich möchte euch hinweisen, dass es eigentlich nicht das Problem ist. Warum regen sie sich über sie auf? Er hat keine Einheimische, keine eigene, keine Israeliten genommen, sondern hat eine Heidin genommen. Das geht ja gar nicht. Das war das scheinbare Problem, ja? Also.
Aber der hat doch dann, das war doch die Frau, die er schon ewig geheiratet hat.
Ja, hat er, als er dann weggelaufen war und dann, genau, für den Jethros, ja. So war eine, aber jetzt auf einmal wird es zum Problem, gell? Jetzt auf einmal, Mose, eigentlich sind wir mit dir nicht ganz zufrieden. Jetzt kommt das nächste Problem. Versteht ihr, was ich meine? Da war es davor nie ein Problem hin und her, aber jetzt auf einmal, jetzt finden sie, warum? Weil das ein Vorwand ist. Das Problem liegt woanders. Das Problem ist nicht die Frau und dass er eine Heidin geheiratet hat, sondern das Problem ist, schaut mal, und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit dir geredet? Also die kommen nicht und sagen, wieso hast du sie geheiratet? Die kommen nicht deswegen. Sie kommen und sagen, und jetzt kommt, was ihr Problem ist. Hat der Herr mit dir allein geredet? Und hat der Herr mit dir etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Also, Mose, warum denkst du, bist du Chef? Wieso denkst du, dass Gott nur mit dir redet? Hat Mose irgendwo seinen Standpunkt eingefordert und gesagt, ey, ich bin's, Gott redet nur mit mir, mit euch redet nichts davon. Er sagt, oh Gott, hier, ich habe sie nicht geboren, gib sie gerne wieder ab und ich will lieber sterben. Aber was passiert? Jetzt guck mal, sie gehören zu der Führung Israels. Aaron ist ein Hohepriester. Und jetzt, ja, Mose, wieso hast du allein das Sagen? Wieso bist du der Oberste? Wieso bist du der Chef? Und jetzt schaut mal, was hier passiert ist, darf ich ganz vorsichtig sagen, die nächste Stufe der Emanzipationbewegung. Immer und immer wieder finden wir das. Dass hier, guck mal auf die Reihenfolge. Oh, Frauen, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse gleich. Ich werde es versuchen, gleich alles gut zu machen. Weil ihr seid die fleißigsten Hörer. Und die treuesten. Wenn ich nicht euch habe, dann habe ich nicht viele. Ich war vor paar Wochen auf einer Männerfreizeit. Sonst bin ich immer vor Frauenfreizeiten. Und zum ersten Mal habe ich erlebt, wie auf einmal auf einen Haufen Männer bewegt und ergriffen. Und das war für mich so neu. Dass Männer so auf einen, sonst sind immer Frauen auf einmal, sondern Männer. Das war so ein Segen. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose. Hier steht nicht, und Aaron und Miriam. Wisst ihr, dass Aaron irgendwie so ein Mitläufer war? Das Volk sagt, oh, wir brauchen ein goldenes Kalb. Aaron, mach. Na gut, mach ich. Oh, wir brauchen einen. Aaron, mach. Aaron. Aaron war immer wieder ein Mitläufer. Und das zeigt uns, dass das Volk bringt ihn dazu und er macht mit. Hier wird es deutlich, dass Miriam hier federführend war. Warum? Sie hat die Strafe gekriegt. Genau. Das heißt, die hat Aaron damit hineingezogen. Nochmal, ihr Frauen, in aller Liebe, oh, ich liebe euch als Bruder und Schwestern in allem. Und, aber das, geh Aaron, schau mal, was bildet er sich ein? Und guck mal, dann dazu hat er noch so eine heidnische Frau. Ja, genau, eine heidnische Frau, das geht ja gar nicht. Haben sich bei ihm Kaffee oder Tee trinken, sich so reingesteigert und angefangen, über ihn schlecht zu reden, zu lästern, ihn Rufmord zu begehen und haben ihn so lieblos behandelt. Um was geht es? Um Macht. Warum soll Mose die Führung haben? Warum er allein? Und jetzt kommt es, redet nicht Gott auch mit uns? Hat er uns nicht auch begabt? Haben wir auch nicht den Geist Gottes empfangen? Haben sie. Lass uns einfach mal diesen Abschnitt am Stück lesen und dann ein, zwei, drei Gedanken dazu. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet, hat er auch nicht mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Vers 3. Der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen, die auf der Erde waren. Müssen wir kurz über diesen Vers nachdenken. Wer hat ihn geschrieben? Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Jetzt versteht ihr. Zu Mose, zu Aaron, zu Miriam. Schaut mal, wenn der Herr redet, zu wem redet er zuerst? Mose, Aaron, Miriam, ja? Wer redet dann, wenn sie reden? Miriam, Aaron, Mose. So. Geht nun hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in einer Wolke und Säule herab und stand am Eingang des Zeltes und rief Aaron und Miriam. Und die beiden traten hinaus. Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einer Erscheinung zu erkennen geben. Im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund. Oh. Im Sehen und nicht in Rätselworten. Der Hammer. Das heißt nicht ein Traum, nicht eine Vision, die man deuten, verstehen muss. Von Mund zu Mund. Nicht in Rätselworten. Ich sag's so, wie es ist. Wahnsinn, gell? Und jetzt kommt's noch mehr. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Hohoho. So, wisst ihr, wer er ist? Ich rede zu euch allen, ja? Wisst ihr, wie ich mit Mose rede? Rede ich mit euch so? Habt ihr meine Gestalt gesehen? Habt ihr von Mund zu Mund mit mir geredet? So, das ist schon... Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Und der Zorn des Herrn brannte gegen sie. Und er ging weg... Das heißt, Gott geht weg. Und die Wolke wich vom Zelt und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam und siehe, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose, ach mein Herr, lege doch nicht die Sünde auf uns, durch die wir töricht gehandelt und uns versündigt haben. Lass Miriam doch nicht sein wie ein Totgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Und Mose schrie zu dem Herrn und sagte, Gott, ach, heile sie doch. Da haben wir ein Heilungswunder, ja, wie der Herr das gemacht hat. Und der Herr sprach zu Mose, hätte ihr Vater ihr ins Gesicht gespuckt, müsste sie nicht 7 Tage lang schämen? Sie soll 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen werden. Danach soll sie wieder aufgenommen werden. So wurde Miriam 7 Tage außerhalb des Lagers eingeschlossen und das Volk brach nicht auf, bis Miriam wieder aufgenommen worden war. Danach aber brach das Volk von Herzort auf und sie lagerten in der Wüste Paran. Wahnsinnsbegebenheit, gell? Ich möchte euch da ein bisschen hineinnehmen, was wir hier haben. Immer wieder und deswegen, das ist Gemeinde, Wanderung in der Wüste, immer wieder die gleichen Spielchen, die von Anfang an gespielt werden. Es geht um Macht. Und jetzt, es geht um, wer hat das Sagen? Es geht um Stellung. Nicht verstanden, um die Last des Volkes zu tragen, sondern hier, wieso sagst du? Und wer hier vorantreibend ist Miriam. Und Miriam will nicht akzeptieren, dass Gott Mose berufen hat. Sie will nicht akzeptieren, dass Gott Mose eingesetzt hat, dass Gott Mose begabt hat. Warum ihn? Redet er nicht zu uns? Haben wir auch nicht den Geist? Ja, also warum gibt es da einen Unterschied? Hier sind wir in der ganzen Frage in der Platzanweisung. Wenn das klingt vielleicht hart, an dem Platz zu dienen, den Gott einen begeben hat und zu dem er berufen hat. Das wiederholt sich später noch einmal, aber hier beginnt es. Schon wieder ein Murren, aber jetzt gegen Mose. Wo liegt das Problem? Oder Wer war Miriam? Wer war Aaron? Oder war eine Prophetin? War eine Prophetin. Die war nicht, die hatte, nicht so, dass sie keinen Dienst hatte, es war nicht so, dass sie nicht von Gott begabt war, es war nicht, dass sie den Geist Gottes nicht hatte, sondern sie hatte eine Aufgabe. Aber sie sagte, wieso soll ich das machen, wenn Mose das tut? Ich will auch das tun, was Mose tut. Und aber statt vor Gott zu gehen oder mit das, was passiert? Gegen Mose. Und wie kommt man an den Platz? Was war der Plan? Was ist der Plan immer? Wenn Menschen an die Macht kommen wollen, nehmen wir mal an, da gibt es Älteste oder Pastoren oder Diakone oder Mitarbeiter oder Sonntagsschul oder Jugendleiter oder so. Und dann gibt es andere, die wollen das auch. Und was ist der Weg? Da muss der weg. Dann kann ich hin. Und wie macht man ihn weg? Man fängt an, über ihn schlecht zu reden. Man fängt an zu diskreditieren. Ich krieg's immer noch nicht, diesen Diskreditieren. Man fängt an verleumden. Man fängt an rumzugraben. Man fängt an Sünden zu suchen. Irgendeinen Grund, eine heidnische Frau geheiratet. Er disqualifiziert für diesen Dienst. Geht gar nicht. Ist das nichts Neues? Absolut nichts Neues. Wie hat die Gemeinde in Korinth versucht, oder die Irrlehrer kamen in die Gemeinde in Korinth, um ihre Irrlehre hineinzubringen, um die Gemeinde zu schädigen, mussten sie als erstes etwas tun. Die mussten Paulus weghaben. Weil er hat die Gemeinde mit gegründet, er hat die Grundlage gelegt, die Lehre. Das heißt, wollten sie eine Irrlehre bringen, mussten sie erstmal Paulus, wenn sie gekommen und gesagt hätten, so und so und so, würden sie sagen, aber Paulus hat uns anders gelehrt. So, was machen sie? Sie gehen hin und sagen, also wisst ihr was, wisst ihr, warum Paulus zu euch gekommen ist? Er wollte eigentlich euer Geld nur. Er wollte sogar eure Frauen. Habt ihr mal gehört, wie er geredet hat? Der ist überhaupt nicht brillant, gell? Er ist kein Rhetoriker, gell? Der kann nicht gescheit reden. Habt ihr sein Aussehen angeschaut? Guck mal, der Gestein, der kann sich nicht mal gescheit anschauen. Das ist ja voll hässlich. Lies das 2. Korintherbrief. All das sind Anklagen. Falsche Lehrer kommen hinein, fangen ihn zu untergraben, bringen die Gemeinde so weit, als Paulus dann hineinkommt, nach Korinth zurückkommt und sich hinstellt und sagt, Freunde, so geht's nicht. Keiner aus der Gemeinde steht auf und sagt, hey, hört auf gegen den Paulus oder niemand. Dass er traurig davon geht und sagt, ich komme nie wieder zurück. So weit ist es gekommen. Sie haben ihn auf allen Ebenen angegriffen, auf allen Ebenen. Und selbst als er persönlich da war, keiner hat sich vor ihm gestellt und gesagt, hey, das stimmt nicht. Das war für ihn. Und dann schreibt er den Tränenbrief, den wir nicht haben. Und nachdem die Gemeinde aufgewacht ist, schreibt er den 2. Brief und sagt, okay, jetzt komme ich doch noch einmal. Aber das ist die Art und Weise, hier genau das Gleiche, was Miriam und Aaron macht. Sie wollen ihre Machtposition stärken, sie wollen an die Macht kommen, also muss Mose weg, also suchen sie sich einen Grund, in dem Fall war es eben die koschitische Frau. Das ist, was uns hier gezeigt wird. Geht mal mit mir 2. Mose ganz kurz. Eigentlich müssen wir weit zurückgehen, gell? Wo fand die erste Emanzipationsbewegung statt? 1. Mose 3. Wem hat Gott das Gesetz gegeben? Wem hat das Gebot gegeben? Entschuldigung, wenn ich das Gesetz hätte, bringe ich durcheinander. Wem hat Gott das Gebot gegeben, von dem Baum der Erkenntnis nicht zu essen oder von den anderen Bäumen zu essen? Adam. Die Eva war noch gar nicht da. Gott gibt dem Adam einen Auftrag. Zu wem kommt die Schlange? Zu Eva. Warum nicht zu Adam? Das ist genau der Punkt. Weil Eva schon die 2. Generation ist, weil Eva nicht den Auftrag hatte, auf das Gebot auch Acht zu geben, das hatte Adam. Und die kommt dahin und sagt, ja, sollte Gott wirklich gesagt haben, vielleicht hat Adam da ein paar Fehler gemacht. Woher wusste sie, dass man nicht essen soll? Von Adam. Und was sagt sie? Ja, essen und nicht berühren. Hat Gott das gesagt? Habe ich euch mal diese Stelle gezeigt? Ja, ja, okay. Nicht nur essen, nicht berühren. Das hat Gott nicht gesagt. Hier, das ist die Ebene. Hier kommt der Teufel zu ihr. Und dann beginnt er an ihrer Rolle zu arbeiten, sie dahin zu bringen, dass sie sagt, hey, du kannst selber. Du brauchst doch keinen Adam, du brauchst doch keinen Gott. Du kannst selbst sein wie Gott. Hier, emanzipier dich von dem. Und dann nahm sie und gab es wem? Dem Adam, der bei ihr war. Warum sagt uns das Wort Gottes das? Adam steht da und Eva nimmt und sagt, übernimmt die Verantwortung, übernimmt die Entscheidung. Komm, wir probieren es aus. Und gibt es dem Adam. Und was musste Adam spätestens dann tun? Ablehnen, sagt, Gott hat mir aber gesagt. Und Adam, was macht er? Er isst. Und wisst ihr, was Gott dann zu Adam sagt? Warum hast du auf deine Frau gehört? Gott sagt nicht, ihr Männer hört nicht auf eure Frauen. Oh, das wäre sehr, 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 sehr unweise. Sondern du hast die Verantwortung. Du wusstest, ich habe es dir gesagt. Wieso hast du nicht aufgepasst? Der Mann bekommt die Verantwortung, die Tradierung, die Weitergabe des Willen Gottes. Das ist seine Verantwortung. Und der Teufel geht zu der Eva, warum? Weil er genau das hinterfragen, genau das angreifen will von Anfang an. Von Anfang an. Und die Paulus und die Bibel argumentiert niemals mit der Gleichordnung oder Wertigkeit, sondern immer mit der Schöpfungsordnung. Das heißt, hier, Gott gibt Verantwortung, hier geht es um eine Last tragen. Und Männer entziehen sich dieser Verantwortung. Und das, ich sage es euch, das ist, die Frauen übernehmen permanent diese Verantwortung, die die Männer aber machen müssen. Es ist ihr Job. Das weiß der Teufel und da arbeitet er. Ganz intensiv. 2. Mose, habe ich gesagt, gell? 15, glaube ich. Die Stelle, die ich schon euch mal hingewiesen habe, nur ganz kurz. Als die Rettung geschieht und Mose mit dem Volk durchzieht, schaut mal Kapitel 15, Vers 1. Damals sangen Mose und die Söhne Israels dem Herrn dieses Lied. Sie sagten, und dann wird dieses Lied gesungen. 15, Vers 1. Seht ihr das? Wer singt? Mose und Israel. Und jetzt schaut mal Vers 20. Und die Prophetin Miriam, Aarons Schwester, nahm das Tamburin in ihre Hand und alle Frauen zogen aus, ihnen hinterher mit Tamburinen und in den Reigentänzen. Und Miriam sang, wem sang sie zu? Ihnen zu. Wer sind sie ihnen? Den Frauen zu. Das heißt, Mose singt wem zu? Dem Volk, Israel, den Söhnen. Und Miriam singt wem zu? Den Frauen zu. War Miriam eine Prophetin? Ja. Hat sie diese Gabe gehabt? Natürlich. War sie fähig darin? Und das ist nie die Frage. Hier geht es nicht um Begabung, hier geht es nie um Fähigkeit, hier geht es um Platzanweisungen. Ich hoffe, ihr versteht, wenn ich das sage. Das ist nicht negativ, sondern Miriam hat einen Kontext, in dem sie lehren sollte. Sie hat einen Kontext, in dem sie weissagen sollte. Sie hat einen Kontext, in dem sie anleiten sollte. Und in diesem sollte sie das wirklich tun. Und sie sagt, darf ich so sagen, oh, immer mit den Frauen arbeiten. Ich würde auch gerne mal bei den Männern meine Meinung sagen. Was war das Problem? Oder wo begann die Sünde und der Sündenfall? Wann? Noch nicht? Bitte? Noch nicht? Was ist der Ursprung des... Wo war der erste Sündenfall? Wo war er? Im Himmel. Nicht was, sondern wo? Im Himmel. Und was war das Problem im Himmel? Einer der Engel, einer der herrlichen, an Rang höchsten Engel, den Gott ihm die Aufgabe gegeben hat, für die Heiligkeit Gottes zu sorgen, beziehungsweise zu beschützen, den Thron Gottes zu beschützen, die Aufgabe. Einer von diesen Engeln hat gesagt, nee, blöde Platzangabe. Wieso soll ich die Herrlichkeit Gottes beschützen, wenn ich bin doch auch herrlich. Ich bin doch auch ein herrlicher Cherub. Ich bin auch mächtig. Wieso nur ihn anbeten? Wieso nicht mal auch mich anbeten? Und er beginnt und sagt, ich will meinen Thron höher setzen. Ich will auch einen Thron. Ich will auch Anbetung. Und er zieht ein Drittel der Engel hinter sich her und schafft einen Aufstand, eine Rebellion gegen Gott, verlässt seinen Platz, verlässt seine Schöpfungsordnung, die Berufung, die Gott gemacht hat. Das ist der Fall. Und er brachte den Sündenfall nicht nur in, überlegt man, dass der Sündenfall im Himmel begann. Deswegen beginnt die Reinigung wo? Im Himmel. Und dann auch auf? Deswegen, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auch auf Erden. Und im Himmel ist es passiert, denn hinausgeworfen ist der Teufel, der Verkläger. Oh, weh euch Erde. Auf der Erde muss auch noch das passieren. Der Himmel ist sauber. Der Himmel ist heilig. Der Teufel ist da nicht mehr, die Verkläger ist nicht mehr, die Dämonen nicht mehr. Das heißt, aber da begann das, jetzt. Das Problem war, dass Gott ihn geschaffen hat mit dieser Berufung und das war eine herrliche Berufung. Aber er hat gesagt, das reicht mir nicht. Ich will etwas anderes, ich will sogar das haben, was Gott hat. Und das kam ja auf die Erde und er verführte die Menschen und sagte, hey, mach mit. Du musst nicht die Platzanweisung annehmen, die Gott dir gegeben hat. Du kannst so sein wie Gott. Du merkst, das ist der Weg. Und das macht er beim Adam, das macht er bei der Eva. Warum sollen Frauen Kopftücher tragen, nach der Schrift? Um der Engel willen. 1. Korinther 11, gell? Hier ist keine Argumentation von irgend kulturell. Es ist eine Argumentation um der Engel willen. Sagt Paulus, darum soll eine Frau Haupt offen um der Engel willen. Warum der Engel willen? Komisch, gell? Was haben Engel mit Kopftuch zu tun? Erinnert ihr euch, was die langen Haare bedeuten, als wir die Essener uns angeschaut haben? Für was stehen lange Haare? Weihe für Gott, Absonderung und ein Treueversprechen. Das ist ein Schleier. Deswegen sollte ein Essener, wenn er sich für Gott weiht, keine Haare schneiden. Die sind ein Symbol wie ein Schleier. Das heißt, in dem Moment, als die Rebekka Isaak sah, hat sie sich ihren Schleier übergeben und sagte, okay, jetzt gehöre ich nur ihm, das ist mein Mann, ich sondere mich ab, ich verspreche meine Treue ihm gegenüber. Das ist ein Bild. So. Paulus sagt, ihr Frauen in Korinth, oder ich will andersrum sagen, das Evangelium kommt und sagt, da ist weder Mann noch Frau, weder Grieche noch Jude, weder arm noch reich, weder groß noch klein. Halleluja. In Jesus Christus sind wir alle gleich. Und das ist eine Revolution, eine geistliche Revolution. Und alle nehmen es dankbar an. Und dann kommen die Frauen in Korinth auf die logische Schlussfolgerung und es bricht ebenfalls eine geistliche Emanzipation und sagen, wenn weder Mann noch Frau, dann sind wir gleich. Dann müssen wir unseren Mann ja uns nicht unterordnen. In dem Fall, bis heute im Orient, was ist das Zeichen für eine verheiratete Frau? Das Zeichen der Absonderung, der Treue, das Kopftuch. Und dann sagen sie, wenn wir aber in Christus eins sind, dann müssen wir uns ja nicht unterordnen. Und in der Gemeinde, kommt zusammen und der Willi lehrt und die Lilli sitzt da und sagt, hey, was der lehrt, das finde ich ja gar nicht gut. Steht sie auf und sagt, Willi, total falsch. Geht gar nicht. So. Und um das zu demonstrieren, dass sie das Recht hat, mir das zu sagen, sagt sie, Willi, wir sind nicht mehr Mann und Frau, wir sind jetzt Geschwister, legt sie ihren Kochtopf ab. Im Prinzip, wenn ich heute meinen Ehering ablegen würde und sagen, so, ich bin wie ein Unverheirateter dir. Um zu zeigen, hey, wir sind gleich, ich akzeptiere dich nicht als mein Haupt und ich sage dir, was du lehrst, ist Katastrophe. Und das geschah in den Gemeinden durchweg. Und Paulus sagt zu den Korinthern, ihr Korinther, nochmal, wisst ihr, was im Himmel passiert ist? Wisst ihr, was Sünde ist und wo die Rebellion stattfand? Die Engel haben ihre Ordnung verlassen. Sie haben ihre Platzanweisung verlassen. Sie haben ihre Berufung verlassen und haben rebelliert. Wisst ihr, was die Gemeinde ist? Epheser Kapitel 3, eine Gegenstandslektion für die geistliche Welt. Er sagt, was soll die Gemeinde oder was sollen die Engel an euch bitteschön lernen? Was ist das größte Problem der Engel, der gefallenen Engel? Unterordnung, Platzanweisung, die Schöpfungsordnung Gottes annehmen. Und geht mal mit mir Epheser Kapitel 3. Epheser 3. Schaut mal ab Vers 9. Paulus sagt, wozu er berufen worden ist. Und dann sagt er, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt, seht ihr, damit jetzt den Gewalten und Mächten in der Himmelswelt durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes zu erkennen gegeben werde, nach dem ewigen Vorsatz, den er verwirklicht hat in Jesus Christus, unserem Herrn. Was ist die Gemeinde? Was ist die Berufung der Gemeinde? Wozu existiert die Gemeinde? Damit der geistigen Welt die mannigfaltige Weisheit Gottes, Gottes Ratschluss, Gottes Plan zu erkennen gegeben werde. Und Paulus sagt, ihr Korinther, ihr Frauen, wenn Gott einen Unterricht hält und den Engeln etwas zeigt und er sagt, setzt euch mal hin und ich will euch etwas zeigen. Und die sagen, ja wo? Und er sagt, schaut mal nach unten, schaut mal auf die Erde. Was würden sie sehen? Was würden sie nicht sehen, was sie nicht schon längst kennen? Was sollen sie lernen? Unterordnung, Dankbarkeit, Gnade, Liebe, Demut oder Hochmut, Rebellion, Stolz, üble Nachrede, Lüge. Das ist nichts Neues. Was sollen sie lernen? Was ich damit sagen will, das, was wir hier tun, in der Gemeinde und wie wir miteinander umgehen, hat Auswirkungen für die Himmelswelt. Wir sind eine Gegenstandslektion. 1. Petrus. 1. Petrus, Kapitel 1. Vers 12. Ihnen wurde es offenbart, dass ihr nicht sich selbst, sondern euch dienten. Den Propheten des Alten Testaments. 1. Petrus 1, Vers 12. Ihnen wurde es offenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienten, im Hinblick auf das, was euch jetzt verkündigt worden ist. Durch die, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, in welche Dinge Engel hineinzuschauen. Die Engel begehren, etwas zu schauen, was sie nicht kennen. Was kennen Engel nicht? Was würden gerne Engel sehen, was sie nicht sehen können? Was würden sie gerne kennenlernen, verstehen, was sie nie erfahren? Gnade, Vergebung, Rettung, Demut, Liebe um der Liebe willen und nicht um des Verdienstes willen. Das Evangelium. Versteht ihr das? Die Engel werden nicht gerettet, die Engel werden nicht begnadigt, die Engel werden nicht erlöst. Und Gott sagt, soll ich euch mal zeigen, dass man mich um meinetwillen einfach liebt? Einfach nur meinetwillen. Soll ich euch das zeigen? Soll ich zeigen, was Gnade bedeutet? Soll ich zeigen, was Rettung bedeutet? Soll ich was? Und die Engel so, ja, zeig uns mal. Und er sagt, guck mal nach unten hin, guck mal die Gemeinde an. Schau mal, was ich dann tue. Und sie sehen, was Gott mit der Gemeinde macht und offenbart seine Herrlichkeit dadurch. Und die Frage, die Paulus sagt, wisst ihr, wer wir sind? Und wie wir miteinander umgehen, hat Auswirkungen darauf. Die sehen das doch. Hier geht es nicht, ob man ein Tuch auf dem Kopf hat oder nicht. Darf ich euch sagen, wisst ihr, wie viele Frauen Kopftücher tragen, aber ihre Männer nicht so lieben, wie sie lieben sollten. Wie viele Frauen daraus einen Schmuckgegenstand machen und Hauptsache irgendwas auf dem Kopf, weil man das hier getan hat. Dazu morgen eine herzliche Einladung, Markus Evangelium, über Traditionen und Evangelium, Predigt. Wie viel machen das und denken, naja, da steht geschrieben, Kopftuch, zack. Und Gott sagt, nein, aber Rebellion, Kampf, Keine Gnade, keine Barmherzigkeit, keine Liebe, aber ein Kopftuch. Für die Katz. Und wenn jemand ein Kopftuch trägt und sich nach dem Willen Gottes lebt, schön. Ist okay. Kein Problem. Aber man muss verstehen, Hier, das ist Rebellion, absolute Rebellion. Nicht den Platz annehmen, den Gott einem gibt. Und hier nochmal, bitte versteht mich nicht falsch, nicht um Wertigkeit, nicht um Fähigkeit, nicht um Begabung, nicht um Menschlichkeit, überhaupt nicht. Nochmal, wenn Gott mir sagt, predigen, aber nicht singen oder nicht irgendwas anderes tun, dann kann ich sagen, ich kann auf den anderen, der das gut macht, neidisch werden und sagen, warum er? Und ich sage es immer wieder, und weil ich es nicht habe, kann ich den absolut schlecht machen. Oder ich kann einfach sagen, Gott hat mir diese Aufgabe gegeben, ich danke dir dafür, dass du überhaupt mir eine Aufgabe gegeben hast, dass ich überhaupt dabei sein darf, überhaupt danke, Gnade, pure Gnade. Aus Gnade bin ich das, was ich bin, und nicht aus Leistung, nicht aus Verdienst. Oder ich kann anfangen, nach Größeren zu streben und dann auf diesem Weg mir alle aus dem Weg zu räumen, die mir nicht gefallen. Das passiert hier. Sie wollen nicht. Den Platz annehmen, den Gott gibt. Ich sag so, Aaron hat gar keinen schlechten, gell? Keinen schlechten Platz. Aber Miriam bringt ihn dazu, dass selbst das für ihn nicht gut genug ist. Versteht ihr, worum es mir geht? Kennt ihr eine Stelle im Neuen Testament, wo es um die Lehrfrage der Frauen geht? Dass sie nicht lehren sollen, gell? Nein. Heißt das, wenn Paulus sagt, die Frauen sollen nicht lehren, dass sie überhaupt nicht lehren dürfen? Dann würde er sich selbst ja widersprechen, wenn er das im Korintherbrief sagt, im Timotheusbrief sagt, eine Frau aber erlaube ich nicht zu lehren und über den Mann zu herrschen. Weil lehren und herrschen wird in Zusammenhang gebracht. Das heißt, hier Verantwortung zu übernehmen in der Leitung. Das bedeutet nicht, dass die Frau nichts lernen darf. Titusbrief. Kennt ihr die Stelle im Titusbrief? Die lese ich noch. Kapitel 2. Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, er aber besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung den Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielen Wein, Lehrerin des Guten. Also, die Frauen sollen auch was sein? Lehrerin. Und jetzt schaut mal, damit sie die jungen Frauen unterweisen. Über was? Darüber reden wir jetzt nicht, was sie alles unterweisen sollen. Aber die Frauen haben einen Auftrag, einen Lehrauftrag. Timotheus Brief beginnt der Lehrauftrag übrigens bei den Kindern schon. Paulus sagt, weil der Fall durch die Frau kam, wo die Menschheit, die Generation gefallen ist, hat Gott der Frau die besondere Gnade gegeben, dass sie die Erste ist, die die Menschheit wieder auf den Weg der Erkenntnis bringt und nicht durch viele Kindergebären gerettet wird. So eine missverstandene Stelle. Mann. Ich frage mich bis heute, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte, auf welche Stelle, gell? Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen hin und her springe. Aber ich frage mich bis heute, wie manche ernste Christen glauben können, dass Frauen durch viele Kinder gerettet werden können. Wie passt das in das Evangelium von allein aus Gnade, nicht aus Werken? Allein nur, wenn man das nimmt. Wie kann man das in Einklang? Ich verstehe das nicht. Aber mir zeigt es, wie der Teufel es schaffen kann und eine Verwirrung schaffen kann, dass man, ja, dass man der Lüge glaubt. Und man meint, doch durch Werke irgendwie dazu beizutragen. Was Paulus damit meint, ist nicht, dass die durch viele Kindergebären gerettet wird, sondern dass Gott ihr das Vorrecht gegeben hat. Durch sie sind sie gefallen und durch sie ist die Erste, die den Kindern das Evangelium wieder beibringt. Das ist Gnade. Darf ich so sagen, das ist Wiederherstellung. Die ist die Lehre des Guten, beginnt bei den Kindern. hier bei den Frauen. Also die Frauen haben einen Lehrauftrag. Miriam war eine Prophetin, aber den Platz annehmen, die Stellung nehmen, den Ort nehmen, den Gott eingibt.
In der Apostelgeschichte vorhin jemand ist mir auch aufgefallen, dass Priscilla und Aquila auch den irgendwie immer gemeinsam erwähnt werden, auch als in Apollo.
Aber interessant, wer steht zuerst? Nee.
Immer Aquila.
Priscilla und Aquila.
Echt?
Ja, wisst ihr warum? Weil das eine Powerfrau war. Es gibt viele so Powerfrauen. Und sie haben... das haben die Priscilla und Aquila, die Namen Apollos, und unterrichteten ihn.
Ja, und gemeinsam.
Wo? Und selbst wenn nicht gemeinsam, das ist nicht der Punkt, das Gemeinsame. Der Punkt ist, wo haben sie es getan? Zu Hause. Sie haben in der Synagoge im Gottesdienst gehört und wieder lehrt. Und da ist Priscilla nicht aufgestanden und sagt, Apollos, no. Weißt du was, mein Freund? Ich muss dir noch was sagen, du bist noch nicht da so fit im Glauben. Weiß ich, von Paulus unterrichtet, du noch nicht so gut, ich zeig's dir, wie es richtig geht. Könnt ihr mir vorstellen, was da passiert? Apollos gesagt, bis später, Frau. sie hört das und sie sehen. Und das ist so eine, das war so eine Powerfrau. Und sie hört das und denkt, oh Mann, Apollos ist voll begabt und voll des Geistes. Aber der muss präzise, dem fehlen nur so diese und diese Puzzleteile. Und nach dem Gottesdienst gehen sie in Apollos, oh, tolle Predigt. Und komm mal nach Hause. Und dann nach Hause und erstmal Saat gegessen. Ach, weißt du was? Was denkst du darüber? Und dann beginnen sie. Und ich sage, also, pass mal auf. Total falsch. Ja, das holen nach Hause, Gastfreundschaft. Und in diesem Rahmen, zu Hause, reden sie miteinander und unterweisen ihn. Das ist etwas anderes wie Gemeinde. Und nicht ohne Grund holt sie ihn nach Hause.
Es steht ja geschrieben, die Frau soll in der Gemeinde schweigen.
Ja, das heißt nichts sagen.
Doch, sie darf ja auch beten.
Okay, weil dann wird sonst eine Schwierigkeit bekommen. So, das ist was, wenn Paulus das meint, immer vom Kontext her. Paulus sagt nicht, ich mache euch ein Beispiel. Bei uns gab es eine Situation vor ein paar Jahren. Nach dieser Situation sind ungefähr 60 aus der Gemeinde gegangen. Weil, ja, und bevor das so weit gekommen ist, gab keine Gemeindestunde, wo es nicht gekracht hat. Anschuldigungen und also das ist alles, deswegen kommt mir alles so bekannt vor. Alles bekannt vor. Und dann, Anschuldigungen wurden gesucht, Sünden wurden gesucht, Hauptsache kaputt zu machen, diskreditieren. Und wisst ihr, wer immer geredet hat? Wer hat am lautesten da geschrien? Frauen. Als Eindringling beschimpft und als Sünder und weiß nicht. Und wisst ihr, was erschreckend war? Die Männer? Still saßen da. Dass man hingegangen ist, sogar eine Gemeindestunde eingerufen, wo nur Männer hingehen, weil die sollten endlich ihre Klappe aufmachen. Sie sollten endlich mal zu ihrer Verantwortung stehen, weil sobald Gemeindestunde, wer hat geschrien? Das waren die Frauen. Und so heilig und so biblisch. Aber was sagt das Wort? Die Frau schweige. Nicht, sie sage, darf nichts sagen. Die Frau hat nicht die Leitung, sie hat nicht die Lehre. Sie hat nicht die Verantwortung. Kann sie ihre Meinung äußern? Natürlich. Kann man miteinander reden? Absolut. Kann sie beten und ein Zeugnis geben? Ohne Frage. Heißt nicht, dass sie da nichts sagen darf. Hier geht es um Verantwortung und Leitungsposition. Und ich weiß, dass das Fleisch und unsere Gesellschaft, sie hasst das. Genauso wie die Lehre der Erwählung gehasst wird und alles andere, wo der Mensch an seine Position und seinen Anspruch und seine Stellung verliert. Versteht ihr? Die Männer haben ein Problem. Sie übernehmen nicht die Verantwortung, die Gott ihnen gegeben hat. Und ich sage, das ist der Auslöser, warum die Frauen die Verantwortung anfangen zu übernehmen. Sie werden oft dahin gedrängt. Und manche können nicht anders als. Ich sage so, da ist so eine impulsive Priscilla und so ein süßer kleiner Aquila. Der hinterher immer nur eine Frau, der liebt sie, es geht gut genug und ist doch okay. und die voll missionarisch aktiv und voll brennen. Und er ist halt, die muss in die Welt hinausschreien und dann sagt, hey. So. Kennt ihr paar so hin? Interessante Paarungen. Und das ist nicht einfach für die Frau trotzdem. Ich kenne eine Familie, ein Ehepaar, wo die Frau das weiß. Und sie sagt, aber ich will meinen Mann ausdrücken. Ich will ihm zeigen, ich respektiere ihn, er ist mein Mann. Und diese Frau, nichts mit Russlands deutschen Kontext, nichts damit zu tun. Wisst ihr, was sie angefangen hat, um das dem Mann zu zeigen? Kopftuch zu tragen. Als ich das gesehen habe, dachte ich, what? Was passiert? Ich dachte, ich bin da raus. Und dann kommt sie. Und dann habe ich mit ihr geredet und gesagt, Willi, ich will einfach meinem Mann zeigen. Auch wenn ich hier die Starke und so, ich will ihm zeigen, er ist mein Haupt. Dachte ich, boah, voll gut. Dann sprachen wir über die Stelle, über allen anderen. Es ging nicht lange und dann hat es nicht mehr getragen. Aber das Herz, aufs Herz kommt es drauf an. Selbst wenn sie bis heute den Kopftuch tragen würde, hätte ich kein Problem damit. Aufs Herz kommt es an. Aber als das Herz gestimmt hat, dann war das Kopftuch auch nicht mehr so wichtig. Aber was bringt das Kopftuch, wenn das Herz nicht stimmt? Ihr versteht, worauf es hinausgeht. Hier haben wir, zurück zu 4. Mose 12, hier haben wir ein Grundproblem der Gemeinde. Ein Grundproblem in der Gemeinde, das ist ein nicht ohne Grund wird uns gezeigt, das ist da ein Kämpfen, auch der Frauen, um die Position und das Sagen, um Ältestenschaft und Mitsagen und all das. Und das, ich kenne so viele und ich kenne all diese Kämpfe. Oh. Und die mir ist so wichtig, deutlich zu machen, hier geht es nicht um Fähigkeit und Begabung, hier geht es um Dienst und Berufung, um Verantwortung, die Gott einem gibt. Und schaut mal, Mose sagt nicht, und da jetzt vor der nächsten Pause ein paar Gedanken noch zu diesem Abschnitt. Das Grundproblem haben wir erkannt, okay? Ob ihr alle mit mir seid, weiß ich nicht, aber das so sehe ich das Grundproblem. Jetzt schaut mal, jetzt steht Mose nicht auf und sagt, oh, Weib, steht geschrieben, die Männer und ordnet dich unter. Das, hier steht, der Mann Mose aber war sehr demütig, mehr als alle Menschen auf den Erdboden waren. Schon, also Mose schreibt, der Mann Mose aber war sehr demütig. Wer hat es geschrieben? Also der Geist ist schon mal gut. Und wer war der Schreiber vom 4. Buch Mose? Also wer hat es geschrieben? Josua. In wessen Auftrag? Mose, inspiriert durch den Heiligen Geist. Darf ich das sagen? Ich habe bei mir eine Klammer. Kommentar von Josua. Wir haben immer wieder so Kommentare. Und Adam sagt, dieses Fleisch von meinem Fleisch und Bein von meinem Bein. Und deswegen wird der Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau. Das ist ein Kommentar. Da ist schon ein Kommentar. Ach, deswegen. Und wir finden in der Schrift immer wieder solche Kommentare. Im Johannesevangelium voll. Das sagt er, weil. Deswegen. Das ist sozusagen innerhalb der Schrift eine Erklärung, ein Kommentar. Warum? Schaut mal. Und der Herr, hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Hier steht nicht, und Mose hörte es und ging auf die Barrikaden und sagte, das geht ja gar nicht. Nein, der Herr hörte es. Mose, bleibt still. Wisst ihr, was Mose getan hat? Er hat nachher für sie gefleht. Er hat nachher für sie geschrien und nicht gesagt, jetzt 14 Tage, 7 nicht genug, sonst wird sie es wieder tun. Versteht ihr? Er fleht für sie. Er fleht. Und Josua schreibt, so wie Mose da reagiert hat, der Mann Mose war aber sehr demütig. So demütig wie keine andere. Außer einem, gell? Auf wen weist Mose hin? Auf Christus. Wisst ihr warum? Lest mal mit mir Vers 7. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose. Er ist treu in meinem ganzen Haus. Und jetzt geht man im Hebräer Kapitel 3. Vers 1. Daher, heilige Brüder, Teilhaber der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohepriester unseres Bekenntnisses Jesus, der treu ist dem, der ihn dazu gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus, denn er ist der größeren Herrlichkeit gewürdigt worden als Mose, insofern größere Ehre als das Haus der hat, der es erbaut hat. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Und Mose war zwar in seinem ganzen Haus als Diener treu, zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Christus aber als Sohn über sein Haus sind wir. Was sagt der Hebräerbriefschreiber? Mose war treu über sein Haus. Und der Hebräerbriefschreiber zitiert 4. Mose Kapitel 12, Vers 7. Er war treu über sein ganzes Haus. Aber zum Zeugnis von dem, was verkündigt werden sollte. Und das ist Christus, der über sein Haus treu ist. Das Haus sind wir. Das heißt, was Mose tat und wie Mose es tat, in seiner Treue, in seiner Demut, in seiner Langmut, in seiner Fürbitte, in seinem Ringen mit dem Volk, mit dem Haus Israel, das tat er alles zum Zeugnis für Christus, damit wir verstehen, wie Christus treu für uns ist, für sein Haus, das ist die Gemeinde. Das heißt, all das, was hier passiert ist, ein Bild für Christus und die Gemeinde. Könnt ihr mir folgen? Das heißt, die Kämpfe in der Gemeinde, das ist genau das. Und wie Jesus damit umgeht, das ist genau das. Wir können sehen, wie Mose diente, wie Moses demütig war, wie Mose treu war, wie Mose Fürbitte getan hat. All das, so geht Gott mit uns vor. Das heißt, wenn wir uns versündigen, wenn wir unrein werden, sagt Gott nicht, sagt Jesus nicht, ha ja, natürlich, erst recht, zack, weg. So, was macht er? Oh, bitte, 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 bitte nicht. Bitte erbarm dich. Er ist nämlich unser Hohepriester, Fürsprecher, der von Vater uns vertritt, genau aus diesem Grund. Wisst ihr, 2, 3 Gedanken und dann ist Pause. Einfach nur kurz anschneiden. Also, das ist das eine. Er vertritt uns. Miriam wird aussätzig. Das ist die extremste Art der Krankheit, die unsere Verdorbenheit zeigt. Aussatz geht durch. Wir können jetzt viel über Aussatz reden. Aber Aussatz ist die Krankheit, die im Alten Testament und im Neuen Testament für die Grundsünde, die Erbsünde, für die Verdorbenheit des Menschen. Mit allen Folgen. Das entstellt den Menschen, das vernichtet den Menschen, es zerstört den Menschen. Und jeder, der mit dieser Krankheit, mit dem in Kontakt kommt, kriegt es auch. Das heißt, es frisst wie ein Krebs durch. Und darum muss die alle Unreinen aus dem Lager raus. Das ist schon hart, gell? Übrigens, wie hat Jesus dann einen Aussätzigen geheilt? Er geht hin und berührt ihn. Wahnsinn, gell? Nicht so, oh, hier, gesegnet seist du, geheilt wirst weg von mir. Er geht hin. Und interessanterweise wird er nicht, wenn Sünder, andere Sünder Kontakt kommen, dann wird man sündig. Aber wenn Jesus mit dem Sünder in Kontakt kommt, dann wird Jesus nicht sündig, sondern der geheilt, der rein. Das ist das Herrliche. Deswegen kommt er zu uns, umarmt uns und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. So, Miriam, um deutlich zu machen, was sie da begeht, woher entspringt das, warum hat sie diese Rebellion angestiftet, zeigt Gott ihnen. Und die schlimmste Krankheit, die man haben könnte, ihre Abgrundivität, so, demonstriert das. Und dann kommt eben Mose als der Fürsprecher, bittet Aaron, sagt, wir haben gesündigt, wir haben uns versündigt. Es wird ganz klar beim Namen genannt, das ist eine Sünde. Das, was sie getan haben. Freunde, wie viel geschieht das in unseren Gemeinden? Wer nennt das Sünde? Ich bin nicht Mose und ich wünsche mir manchen Ausschlag. in den Gemeinden. Ich wünsche mir manchmal Aussätzige dann. Ich will ihn. In manchen Situationen denke ich, oh Herr, wäre das genial, zack, bam, hier Ausschlag und jeder wirst du wissen. So scheinheilig tun wir alle. So super Christen sind wir. Aber machen nichts anderes als das hier. Menschen schlecht zu reden, über Menschen zu lästern, sie niederzumachen, nur weil man nicht die gleiche Position, nicht gleiche Macht, nicht gleichen Dienst oder sonst etwas hat. Wisst ihr, wie viel davon in den Gemeinden da ist? Und die Stelle zeigt uns, wie ernst das Ganze ist. Das ist Sünde. Das ist Rebellion. Kein Problem. Für uns alltäglich. Über Äußerlichkeiten. Zack, ein zu kurzes Kleid, eine Hose. Zack, irgendwas, eine Äußerlichkeit. Und die Welt bricht zusammen, du gehst verloren. Aber das hier an der Tagesordnung, für niemanden ein Problem. Das ist Heuchelei. Das ist absolute Heuchelei. Konsequenz. Absolut. Und als letztes, und jetzt dann gebe ich euch die Pause. Gott sagt, ich werde sie heilen. Er heilt sie auch. Voll gut, gell? Aber sie muss die Konsequenzen tragen. Zumindest für 7 Tage. Warum? Demütigen. Demütige ich. Er muss sie demütigen, die muss die Schule durchgehen. Aber was ich herrlich finde, was macht das Volk? Es wartet. Es zieht nicht weiter, bis Miriam nicht wiederhergestellt ist. Und was machen wir? Wir sind schon längst wieder weiter. Ah ja, soll sie zusehen, wie sie nachkommt. Die warten. Jeden Tag, bis sie wiederhergestellt wird. Und dann... Oh, Miriam wieder da, nicht? Oh, guck mal, die Aussätzige. Seht ihr das? Was für, voll gut, gell? Sie warten. Und wenn sie da ist, dann geht's gemeinsam weiter. Geht's gemeinsam weiter. Ich habe das Gefühl, von meinem Herzen her, die Sachen angekratzt zu haben, nur von diesem Abschnitt. Und manche Sachen gesagt zu haben. Und ich glaube, das weiß nicht, ob das alles so recht verstanden und aber. Das muss eigentlich genügen. Wir machen ja nur eine Einleitung, einen Überblick. Okay, also Pause.